Hallo, mein Name ist Markus Hövener und ich bin Gründer und SEO bei der Online-Marketing-Agentur Blue Fusion im wunderschönen Münsterland. In der heutigen Folge erfahrt ihr, warum SEO-Tools wie Crawler zwar unverzichtbar sind, aber gleichzeitig auch viele Menschen in die Irre führen können. Außerdem sprechen wir natürlich auch darüber, welche SEO-Tools du unbedingt brauchst.
OMT.
Wenn Kunden kommen, und das zum Glück wird das weniger in den letzten Jahren, aber wenn jemand sagt, wir möchten gerne unseren Sichtbarkeitsindex verdoppeln, dann muss ich erstmal sagen, ja klar, kriegen wir hin, mach irgendwelche Pornos drauf oder Ausmalbilder für Kinder und schon kannst du deinen Sichtbarkeitsindex brav nach oben schrauben. Du verdienst nur kein Geld damit. Also deswegen finde ich, Sichtbarkeitsindex ist eine schöne Sache. Auch da wieder ist so wie ein Röntgenbild bei einem fähigen Arzt einfach ein wertvolles Werkzeug ist und ich gucke auf das gleiche Bild drauf und sehe nichts. Ist ungefähr das gleiche Thema, finde ich. Und
herzlich willkommen zum OMT Online Marketing Podcast mit Mario Jung.
Hallo Markus, schön, dass du da bist. Markus, wir reden heute ausführlich über SEO-Tools. Lass uns auch direkt mit der ersten Frage starten. Welche Empfehlungen von SEO-Tools sollte man umsetzen und welche nicht?
Ja, erstmal vielen Dank für die Einladung. Ja, SEO-Tools, also primär reden wir, oder so mein Fokus sind ja immer Crawler. Und erstmal finde ich, pauschal kann man es nicht sagen. Also die SEOs sagen ja sowieso gerne, hängt davon ab. Also es gibt ein paar Sachen natürlich, die ich immer ausschließen kann. Gerade wer den Screaming Frog benutzt, da gibt es zum Beispiel den Security-Tab, da sind ganz viele Empfehlungen drin, die sicherlich auch sinnvoll sind, aber mit SEO gar nichts zu tun haben. Ansonsten muss man leider sagen, ja, es hängt wirklich davon ab. Und vor allem würde ich als erstes immer mal gucken, was ist eigentlich mein Ziel? Und das ist schon eine Frage, die für viele dann erst ein bisschen verblüffend ist. Klar, ich will meine Rankings verbessern. Und da muss man sagen, fallen so ein paar Empfehlungen automatisch eigentlich auch raus. Weil es gibt zum Beispiel ein paar Sachen, so wie Canonical Tags fehlen auf Seiten. Würde man sagen, ja, der Screaming Frog, der beschwert sich dann zum Beispiel und andere SEO-Tools natürlich auch. Google kann aber auch perfekt kanonisieren ohne Canonical Tags. Also wenn ich die nachpflege, verbessert sich in meinen Rankings sehr wahrscheinlich null. Oder auch wenn meine hreflang-Tags fehlerhaft sind, muss man sagen, Rankings verbessern sich dadurch nicht. Der Nutzer landet vielleicht auf einer für ihn optimaleren Seite, aber das ist es dann auch schon. Und deswegen kann man so pauschal nicht sagen. Ich habe aber trotzdem immer eine herrlich ausweichende Antwort auf die Frage, nämlich ich persönlich würde immer nur dann Sachen umsetzen, wenn ich auch genau weiß, was der positive Effekt davon sein soll. Und das ist leider so zwischen uns beiden so. Ich glaube, wir beide, wenn wir einen Crawler benutzen, als langjährig aktive SEOs, wissen wir genau, was das alles soll und was der Effekt dessen sein soll. Alles gut. Aber ich merke ja gerade in meinen Frog-Seminaren auch, es gibt halt da draußen eben auch Leute, die SEO, die nicht die nötige Erfahrung mitbringen, das nötige Wissen. Und die dann, und das ist ja leider, oder das ist auch der Punkt, warum ich dieses Thema so mag, die dann leider auch auf falsche Fährten geschickt werden und da auch Geld und Zeit verbrennen, was eigentlich ja in meinen Augen vermeidbar und auch schade ist, dass das passieren kann.
Gibt es ein Tool da draußen, das Aufgaben priorisiert?
Ja, da versuchen sich ja viele dran, ne? Also auch der Screaming Frog hat das ja, ich weiß nicht, mit Version 17 oder 18 noch dazu bekommen, dass es so verschiedene Kategorien gibt, Priorities und so. Ich halte das alles für ziemlichen Unsinn, weil du kannst es eben einfach wirklich nicht sagen. Klar könntest du jetzt sagen, alle Security-Hints, die mache ich immer auf Priorität, nice to know. Aber auch bei anderen Sachen ist, ich glaube, man kann nicht sagen, dass eine konkrete Empfehlung immer sinnvoll ist und eine andere ist es nicht. Deswegen halte ich, also was immer diese Tools liefern, halte ich vielleicht für eine ganz nette Vorsortierung, vielleicht an irgendeinem Punkt, aber mehr Sinnvolles kann daraus eigentlich nicht kommen.
Hast du schon mal eine Seite im Screaming Frog gesehen, die fehlerfrei war?
Habe ich in der Tat. War eine, die ich selbst mal gebaut hatte, aber auch, weil ich wirklich auch im Vorfeld auf alles geachtet hatte. Aber gleichwohl muss ich immer sagen, eine Website, die null Fehler hat, muss nicht gut performen. Also ich würde mir jetzt vorstellen, dass wenn ich mit dem Screaming Frog oder einem anderen Tool auch über eBay oder sonst was laufe, Websites, die glaube ich auch eine sehr saubere Sichtbarkeit haben, werden die mit Sicherheit nicht 100% perfekt sein im Sinne von so einem Scoring, von so einem, dafür gibt es keine Empfehlungen mehr.
Ich finde das immer spannend, weil du sagst schon die Priorisierung und dann vor allem, was ist das Ziel dahinter? Also was ist auch der Effekt? Ich meine, wir haben ja ganz häufig auch das Thema Entwicklerressource. Es gibt halt viele Dinge, da brauche ich vielleicht die Entwickler für, je nachdem, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Und dann gibt es vielleicht noch 10 andere Tasks, die nichts mit SEO zu tun haben. Die werden erstmal vorpriorisiert, weil vielleicht eine direkte Umsatzrelevanz dran hängt, statt einer langfristigen Verbesserung. Und natürlich gibt es dann auch Seiten, die Fehler haben und trotzdem sehr, sehr gut performen und wo man einfach sagt, hey, der Effekt ist uns einfach zu klein, um das vorzupriorisieren, oder wir denken, er ist zu klein. Auf der anderen Seite, ja, eine fehlerfreie Seite, wenn die Inhalte scheiße sind, dann bringt es halt auch nichts, ja?
Ja, klar, ich meine, das ist ja auch gerade das Problem, dass ein Crawler kann manche Sachen finden und das ist ja auch super, dafür lieben wir die Tools ja auch, weil keiner kann eine Website noch händisch durchklicken, gerade eine größere Website, und dann sagen, so, ich habe alle Fehler gefunden. Das ist nicht effizient, das ist auch nicht effektiv. Und deswegen sind solche Crawler natürlich einfach grandioses Werkzeug in der richtigen Hand. Aber es gibt eben viele Aspekte, die sich ein Crawler eben nicht anguckt, und deswegen reicht ein Crawler einfach niemals aus, um alle relevanten SEO-Potenziale für eine Website zu finden. Punkt.
Dann lass uns mal über ein anderes, sehr breit diskutiertes Thema bei SEO-Tools sprechen, und zwar diese ganzen Scores, die da gezeigt werden. Also wir kennen ja, ich glaube, so der gängigste ist der SI von Systrix, denke ich. Dann gibt es aber auch andere Tools, die vielleicht, also ich glaube, Xovi hat auch so einen Graph, habe ich jetzt schon länger nicht mehr mitgearbeitet, aber es gibt auch andere, die vielleicht irgendwelche Werte anzeigen in anderer Form. Wie sinnvoll hältst du diese Werte?
Es hängt ein bisschen davon ab, was es ist. Also es gibt ja zum einen solche SEO-Scores, die hast du dann Riot und Konsorten. Und es gab früher mal so ganz schlimme Online-Tools, die haben dir dann auch einen SEO-Score ausgeliefert. Das halte ich für ziemlichen Unsinn, weil oder ein Score, finde ich, ist dann perfekt, wenn darin alle relevanten Ranking-Faktoren abgebildet werden. Ist aber nicht so. Also gerade wenn so ein Tool dann sagt, hey, du hast keine Robots.txt, deswegen kriegst du Punktabzug, dann sage ich ja, eine Robots.txt brauche ich nicht. Und bei diesen SEO-Scores sehe ich immer das Problem, dass manche sehr seltsame Schlüsse daraus ziehen. Also dass sie zum Beispiel sagen, hey, meine Seite ist auf 70% und daneben stehen dann Sachen, die Seite nicht erfüllt. Folgerichtig denke ich, wenn ich diese Sachen erfülle, dann bin ich auf 100% und dann wird das Füllhorn des Traffics über mir ausgeschüttet, was definitiv nicht passieren wird. Ein Grund auch dafür ist natürlich, dass manche Seiten noch gar nicht suchrelevant sind. Also da gibt es viele Themen. Sichtbarkeitsindexe so oder Indizes, wie es sie ja von einigen Tools gibt, sehe ich deutlich anders, weil da steckt ja zumindest noch was dahinter. Also da steckt ja wirklich der Versuch dahinter, Traffic abzuschätzen. Auch da muss man immer sehr, sehr vorsichtig sein, weil zum Beispiel ein Sichtbarkeitsindex keine Saisonalität abbildet. Ne? Das heißt, wenn ich zum Beispiel nur für Weihnachtsgeschenke ranke, dann werde ich sehen, habe ich im Dezember wahnsinnig viel Traffic und die anderen 11 Monate gar nichts. Habe aber trotzdem immer den leichten Sichtbarkeitsindex und wundere mich vielleicht, dass eben Traffic und Sichtbarkeitsindex so weit auseinanderlaufen. Oder vielleicht auch beim Sichtbarkeitsindex so ein Problem, dass da eben auch Rankings reinfließen können und den nach oben verwässern können. Rankings, die für mich gar nicht wichtig sind. Ich hatte letztens mal einen Kunden, der hatte so einen reinen B2B-Shop und ja, der Sichtbarkeitsindex war halt immer so sehr nah an der X-Achse dran, aber und auf einmal rammte der oben Lichtjahre raus, weil er hatte ein Produkt drin, das hieß Tube 8. Das war ein Produkt, um mit Rohren irgendwas zu machen, und Tube 8 ist halt auch ein Pornoportal. Er hatte dafür gerankt und da hast du auch gesehen, Sichtbarkeit mega, Traffic vollkommen unmega. Oder wenn, hätte ihm der Traffic konkret nichts gebracht, weil da sollte einfach der Search Intent war halt jeweils ein komplett anderer. Und von daher muss man wirklich sagen, also diese Scorings, ich verstehe, welcher Wunsch dahinter steckt, dass man irgendwie sagt, so, ich stehe hier und wenn ich das und das mache, dann stehe ich dann da und da. Zumindest bei diesen reinen SEO-Scores, wie sie die Tools ausgeben, und nochmal, Sichtbarkeitsindex sehe ich insgesamt differenzierter. Aber was so ein Crawl-Tool-SEO-Score angeht, das kann man auch sein lassen.
Also ich habe bei diesen Ranking-Sichtbarkeitsindexen, Indizes habe ich, am Anfang war ich immer sehr skeptisch, muss ich sagen. Also ich arbeite ja auch schon jahrelang mit Systrix und muss aber zugeben, dass ich seit 2020 ein paar Sichtbarkeitsschwankungen beim OMT gehabt habe. Einmal durch eine Abstrafung, wo wir nicht genau wissen bis heute, was sahen wir denken. Wir haben eine Annahme, aber 7 Monate später wurde es dann korrigiert. Jetzt haben wir auch gerade eine gewisse Leidenszeit hinter uns, wo wir mal an Sichtbarkeit verloren haben. Das geht nie genau einher. Also wenn wir jetzt hier 50% Sichtbarkeit verlieren, verlieren wir nicht 50% an Traffic. Das nicht. Aber wir haben Traffic verloren. Spannend wird's aber dann, dass ich zum Beispiel sage, unsere Leads, also die Lead-Qualität vor allem auch, ist nach oben gegangen. Also wir sind in der gleichen Zeit, wir haben gefühlt 50% Sichtbarkeit verloren. Ich würde auch sagen 25% Traffic. Aber die Lead-Qualität ist, oder auch die Lead-Menge ist um 10% gestiegen seitdem. Und das ist ja im Endeffekt das, was für mich in erster Linie relevant ist. Ich glaube nur im Umkehrschluss, was wäre, wenn wir den Traffic nicht verloren hätten? Wären es dann noch mehr Leads gewesen oder nicht? Das ist immer die Frage, die natürlich dann noch im Raum steht. Aber ich weiß nicht, wie du das siehst, ob du da auch ähnliche Erfahrungen gemacht hast.
Also ich finde es ohnehin, Sichtbarkeitsindex hatte überhaupt nichts mit Geldverdienen zu tun oder mit Conversions, platt ausgedrückt. Das heißt, gerade wenn Kunden kommen, und das zum Glück wird das weniger in den letzten Jahren, aber wenn jemand sagt, wir möchten gerne unseren Sichtbarkeitsindex verdoppeln, dann muss ich erstmal sagen, ja klar, kriegen wir hin, mach irgendwelche Pornos drauf oder Ausmalbilder für Kinder und schon kannst du deinen Sichtbarkeitsindex brav nach oben schrauben. Du verdienst nur kein Geld damit. Also deswegen finde ich, Sichtbarkeitsindex ist eine schöne Sache. Auch da wieder ist so wie ein Röntgenbild im bei einem fähigen Arzt einfach ein wertvolles Werkzeug ist und ich gucke auf das gleiche Bild drauf und sehe nichts, ist ungefähr das gleiche Thema, finde ich. Und vielleicht noch Sichtbarkeitsindex, kleiner Tipp. Ich bin Fan davon, dass man sich seinen eigenen Sichtbarkeitsindex aufbaut. Also die Möglichkeit hat man ja, wo du einfach manche irrelevante Suchbegriffe rauslässt, und ich finde, dann ist häufig auch so der Konkurrenzabgleich viel sinnvoller möglich, als wenn wir einfach nur platt auf den Sichtbarkeitsindex drauf gucken und da viele Suchbegriffe drin sind, die wirtschaftlich für mich gar nicht relevant sind.
Ich finde das ganz spannend. Ich bleib mal bei Systrix jetzt. Da kann man sich ja auch die Entwicklung von Verzeichnissen angucken, zum Beispiel. Also wir haben zum Beispiel das Beispiel, wir ranken ja sehr stark im Tool-Bereich. Da sind wir aber natürlich auf vielen Tool-Brands, aber auch da haben wir viel verloren in den letzten 6 Monaten, aber das merken wir im Traffic gar nicht, weil wenn jemand die Brand sucht, will er ja zu dem Toolanbieter und eher weniger zu uns. Also kommt schon vor, aber eher weniger. Ganz typisches Beispiel dafür, dass Sichtbarkeit, die fällt, nicht sofort in Traffic spürbar ist. Aber zum Beispiel in unserem Agenturfinder, also da, wo wir quasi Agenturen vermitteln, wo wir auf Agentursuchvolumen, also Suchanfragen ranken wollen, da ist es für uns hochrelevant. Ist natürlich für uns viel sinnvoller, sich nur den Bereich anzugucken, wie entwickeln wir uns auf diesen Agentur-Keywords. Und da bietet jetzt zum Beispiel Systrix sogar die Möglichkeit, ohne dass ich mir ein eigenes Portfolio baue, schon eine sehr gute Sichtbarkeitsentwicklung analysieren kann. Aber ja, ich bin bei dir. Ich würde mir auch die wichtigsten Keywords raussuchen, wo ich dann auch Geld verdiene, wo ich nachweislich Geld verdiene, würde mir einen eigenen Sichtbarkeitsindex hier bauen, und dann sehe ich auch wirklich die echte Entwicklung in Bezug auf den Umsatz oder vielleicht dann auch sogar Gewinn, wenn ich es einigermaßen aufgebaut habe. Spannend. Hast du trotzdem ein Tool, also wenn wir jetzt über SEO-Scores reden, wie jetzt Right und andere, die es bauen, wo du sagst, es ist einigermaßen, oder wenn ich Anfänger bin und keine professionelle Hilfe mir nehmen kann, was ich immer empfehlen würde, welches Tool bringt mich am nächsten an dem, dass ich sage, boah, damit kann man vielleicht mal starten?
Es ist echt schwierig. Also ich gebe ja viele Seminare zum Beispiel, oder ich gebe auch die SEO-Seminare bei Shopware, und ich kriege halt oft mit, ich sag mal, Leute, die jetzt einfach extrem wenig SEO-Erfahrung haben. Da merke ich ganz oft, dass sie einfach Schwierigkeiten haben, mit den ganzen Tools zurechtzukommen, weil sie einfach das, was da steht, oft für bare Münze nehmen und sagen, nur weil da jetzt 70% Score steht, mache ich jetzt das und das und gut ist. Deswegen, also ich würde gerne bei diesem Arztbeispiel bleiben, weil es gibt einfach, wir als Chefärzte, sagen wir es mal so, wir können da super mit umgehen, und andere tun sich damit sehr, sehr schwer. Und es gibt natürlich Tools, die dann sich auch eher an Einsteiger richten. Aber auch da habe ich schon zu oft erlebt, dass einfach falsche Entscheidungen auf der Basis getroffen werden. Ich hatte vor ein paar Monaten eine, die rief an und sagte, das Tool hätte sich beschwert, dass bei Bildern die Alt-Attribute fehlen. Und dann hat sie 2 Monate lang bei allen Bildern die Alt-Attribute nachgepflegt, was ich denke, das war jetzt, glaube ich, so vielleicht nicht die weiseste Entscheidung, Geld und Zeit zu investieren, aber sowas passiert halt. Und deswegen wäre so mein Tipp wirklich, also gerade das, was ich am Anfang sagte, ne, wenn du exakt weißt, warum du etwas veränderst, dann ja. Ansonsten, dieses Tool ist immer nur ein Werkzeug, was dir irgendwas hinlegt und sagt, hier, guck mal hin, guck dir das an. Das kann wichtig sein, das kann unwichtig sein. Aber da, finde ich, gibt es jetzt kein Tool, und ich könnte mir auch gar nicht vorstellen, dass es so eins geben könnte, was in der Lage ist, das so für dich dann immer zu relativieren. Gerade Screaming Frog hat zwar auch diese Hilfetexte dazu bekommen, aber auch da musst du das erstmal verinnerlicht haben. Was heißt denn suchrelevant? Was heißt indexierbar? Da tun sich ja viele Einsteiger immer noch sehr schwer mit. Und da bin ich bei dir, dass ich ganz oft auch sagen muss, sucht euch doch vielleicht einfach Hilfe, also irgendjemand, der euch da durchcoacht, oder dass man sich insgesamt einfach, also ich bin ein Fan davon, Wissen beim Kunden aufzubauen, überhaupt keine Frage. Aber nicht immer ist das wirklich sinnvoll oder so das, was vielleicht das Effizienteste jetzt auch ist.
Warum reichen Crawler niemals aus, um alle relevanten SEO-Potenziale für eine Webseite zu finden?
Ja, gibt es ein paar Gründe. Also zum einen, das, was in der Regel fehlt, ist das ganze Off-Page-Thema. Jetzt können wir darüber streiten, wie wichtig Off-Page noch ist, also Backlinks. Die Diskussion überlasse ich, glaube ich, einfach mal anderen. Aber was ja auch fehlt, ist dieser ganze inhaltliche Aspekt. Natürlich gucken sich die Crawler verschiedene Seitenelemente an und sagen dir, Seitentitel zu lang, Seitentitel zu kurz. Aber ob, wenn ein Seitentitel jetzt die korrekte Länge hat, ob da was Sinnvolles drinsteht, weiß das Tool nicht. Und das Tool kennt nicht die Quality Rater Guidelines oder hat die alles zum Helpful Content gelesen. Alles, was quasi mit Suchbegriffen und Content zu tun hat, was, finde ich, schon so das Wichtigste ist, können sich diese Tools systembedingt einfach nicht angucken. Dafür braucht es den Menschen einfach immer noch. Natürlich kann ich, und das finde ich erstmal grundsätzlich gut, kann ich mir zum Beispiel meine Search Console Daten in den Crawler reinziehen, um zu sehen, welche Seiten performen gerade gut oder welche performen schlecht. Aber auch dann sehe ich da eine Zahl, dann sehe ich, die hatte jetzt 17 Klicks. Das Tool kann mir auch nicht sagen, wie hoch das Potenzial jetzt eigentlich wäre. Also was muss ich verändern und wo könnte ich hinkommen? Ne? Vielleicht sind diese 17 Klicks schon das Maximum für die Seite. Vielleicht ist es aber auch so, dass ich 17.000 Klicks haben könnte mit einer kleinen Änderung. Vielleicht. Das kriegt das Tool nicht hin. Und deswegen, Crawler sind nett, um verschiedene Sachen durchzutesten und gerade so Thema interne Verlinkung, also ist alles verlinkt, ist alles sinnvoll verlinkt, habe ich technische Fehler innerhalb der Website, sind meine hreflang-Tags korrekt und all das ganze technische Zeug, was so Tools abprüfen können. Aber sie gucken sich halt den Content nicht wirklich an. Zumindest nicht in den Aspekten, die jetzt auch immer wirklich Ranking entscheidend wären.
Lass uns mal über das Google SEO Tool, die Google Search Console reden. Inwiefern schätzt du oder nutzt du dieses Tool? Eigentlich müsste ja das Tool, das von Google selbst kommt, auch die besten Empfehlungen aussprechen, oder?
Ja, wobei es ja keine Empfehlung ausspricht, ne? Also es liefert mir ein paar Hinweise vielleicht. Natürlich auf die Traffic-Daten aus der Search Console will glaube ich, keiner verzichten. Oder alles, was in Verbesserungen steht, typischerweise Markup-Fehler, klar, überhaupt keine Frage. Aber auch da in der Search Console gibt es so einen Report, den Report Seiten. Früher war das der Indexierungsreport. Auch da merke ich, dass Leute sich damit unendlich schwer tun und dass sie auch auf der Basis gerne mal Fehlentscheidungen treffen. Und ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, ob sich, also ich kann mir nur vorstellen, dass das Thema bei Google auch ein bisschen kritisch betrachtet wird. Weil dann gibt es so Fehlermeldungen da wie gefunden, zurzeit nicht indexiert. Ich meine, das kennen wir alle und wir alle hassen das. Das kann eben auch wieder vieles sein, ne? Also das kann ein Indiz dafür sein, dass Google sich weigert, Inhalte aufgrund einer schlechten Gesamtbewertung deiner Website zu crawlen und zu indexieren. Es kann aber auch einfach sein, deine Seite ist neu und Google hat jetzt wirklich noch, also gefunden, das heißt, Google kennt die URL, hat sie noch nicht gecrawlt, hat sie noch nicht indexiert, einfach weil die Seite neu ist oder weil Google gerade einen schlechten Tag hat und sich mit anderen Sachen beschäftigt. Das kann erstmal alles heißen. Und vielleicht so Bing mit den Webmaster-Tools versucht es an einigen Stellen etwas besser zu machen. Die haben auch so, ich weiß gar nicht, wie der Report jetzt gerade heißt, aber die haben was relativ Ähnliches gebastelt, wo sie auch versuchen, konkretere Empfehlungen zu geben, wie deiner Website fehlen starke Backlinks. Ich habe mir das bei Bing angeguckt. Ja, ist jetzt auch nicht wirklich so, dass das Gelbe vom Ei, auch da werden viele Fehlentscheidungen getroffen oder nicht immer sind diese Entscheidungen wirklich sinnvoll oder diese Hinweise sinnvoll. Das ist einfach ein komplexes Thema. Ne? Also so wie das mit dem gefunden zurzeit nicht indexiert, das kann alles sein. Da merke ich auch, dass sich viele damit sehr schwer tun, die sich jetzt nicht jeden Tag in 100 Search Console Accounts rumwurschteln und wirklich auch schon alles gesehen haben. Und vielleicht auch noch ein Punkt, der mich da auch immer wieder stört, ist gerade in diesem Seitenreport, da stehen einfach viele Sachen drin, die eine Bestätigung für etwas ist, was du absichtlich und richtig gemacht hast. Also es gibt zum Beispiel da ja die Meldung, dass du dass Seiten 404 liefern oder dass Seiten weitergeleitet werden. Und da kriege ich total oft die Frage, ja, Google beschwert sich hier, dass ich 404 Seiten habe. Muss ich sagen, ja, du hast die Seiten ja auch gelöscht. Also genau das war das, was du wolltest. Das war auch das, was hier richtig war. Und Google sagt hier nur an der Stelle, du hast halt Seiten ge-404. Also alles vollkommen richtig. Und viele tun sich dann aber eben, wie gesagt, gedanklich damit schwer, einfach weil da steht 404 und denken, das sei jetzt ein Fehler. Es ist einfach nur ein Hinweis von Google und genau so muss man ihn leider auch sehen.
Dann lass uns noch mal über andere Sachen reden, also andere Tools reden. Einige Tools, speziell das mal Link-Datenbanken, liefern ganz eigene Metriken, zum Beispiel Ahrefs oder mir fällt jetzt noch Majestic. Sollte man diesen Metriken vertrauen? Ich nehme an, du kennst die Tools auch.
Genau, nutze ich auch gerne und Vertrauen ist so ein, ich denke da gerade so drüber nach, wo du das Verb so ausgesprochen hast, weil Vertrauen kann man denen, also die sind solide berechnet, das heißt, da steht nicht Ahrefs oder so steht am Glücksrad und dreht einfach mal und würfelt für dich eine 88 aus oder irgendwas. Nee, das jetzt nicht. Also das sind solide Metriken. Aber die Frage ist ja, hat das was damit zu tun, wie hauptsächlich Google natürlich Sachen sieht? Also so ein Standardthema ist ja die Domain Authority. Das heißt einfach eine Zahl dafür, wie gut eine Website quantitativ verlinkt ist. Also ein bisschen angelehnt an die PageRank. Thematik, die es schon mehr als ein Jahrzehnt vergangen mal gab und das ist auch so ein Ding. Natürlich ist dieser Wert vertrauenswürdig, also er ist gut berechnet, auch solide und alles ist gut. Es hat nur nicht zwangsweise damit zu tun, dass ein Wert oder ein Link von einer Website mit einer hohen Domain Authority, dass der für dich auch einen gleichermaßen hohen Wert hat. Wenn man gerade darüber spricht, dass es gerade bei der Verlinkung auch auf thematische Nähe ankommt zum Beispiel, das ist da nicht drin abgebildet. Das heißt, ich gucke vielleicht hin und sage so, ey, ich will nur Links von Domain Authority 50 oder besser. Und das erlebe ich gerade in den USA häufig, dass es da solche Aussagen gibt. Ja, das kannst du machen. Das hilft dir nur nicht, gute Links zu bekommen, weil es gibt vielleicht in deiner Nische oder in deiner Thematik gibt's vielleicht diesen einen Blogger, der einfach einen perfekten Link für dich liefert mit einer absolut geilen thematischen Nähe und alles ist tipptopp. Aber er hat natürlich eine schlechte Domain Authority, weil er halt in irgendeiner Nische agiert. Da bin ich echt extrem kritisch, wenn ich nur auf solche platten Metriken gucke, weil ich glaube, wir alle sind uns einig, dass Google gerade bei der Analyse der Backlinks jetzt nicht einfach nur noch sagt, oder diese Website hat PageRank 9 und deswegen hat sie jetzt besonders viel an Linkwert zu bieten. Und genauso agiert man aber, wenn man sich diese Metriken anguckt. Majestic versucht das ein bisschen schlauer an manchen Stellen, dass sie auch so eine Topical Authority liefern, was aber am Ende des Tages leider dann, es ist besser, aber natürlich auch nicht optimal. Und das liegt vielleicht zum Teil auch daran, dass diese Link-Datenbank, die gucken sich ja Backlinks an, aber sie wissen gar nicht, ob die zum Beispiel entwertet wurden. Entweder manuell durch den Website-Betreiber oder automatisiert durch irgendeinen Google-Algorithmus. Das heißt, sie gucken sich irgendeinen Backlink an und feiern den total ab. Google hat den aber schon vor Jahren weggeschmissen. Das können die Link-Datenbanken auch nicht liefern. Das heißt, du guckst eigentlich immer auf unperfekte Daten und dann musst du dir einfach überlegen, so was mache ich denn jetzt mit der Situation? Will ich die Tools trotzdem nutzen? Dann muss mir das einfach klar sein, dass ich manche Entscheidungen sehr suboptimal treffen werde. Oder verzichte ich darauf, was ich finde auch keine ehrlich gute Lösung ist. Aber sich da eben zu informieren, wo kommen die Daten her, was bedeuten die, halte ich schon für extrem wichtig.
Du hast eben gesagt, du willst die Diskussion nicht aufmachen. Ich würde sie aber gerne aufmachen. Thema Link.
Okay.
Ja oder nein? Ich höre jetzt bei dir raus, thematische Relevanz ist nicht richtig trackbar bei den Tools. Dadurch, dass du es ansprichst, denke ich, das ist für dich sehr, sehr wichtig. Ich stelle dir jetzt die Frage. Ich habe natürlich auch eine Meinung dazu, aber mich interessiert jetzt in erster Linie mal deine Meinung. Thematische Relevanz ist wichtig. Wenn sie gegeben ist, sind Links noch wichtig, ja oder nein?
Es kann hier nur um eine Meinung gehen. Meine Meinung ist ja. Also ich glaube, dass ein Link nach wie vor wichtig ist. Ich glaube, dass Google das Ganze ein bisschen runtergewertet hat. Und natürlich gerade auch immer eine Frage, in welchem Konkurrenzumfeld bin ich unterwegs? Ne, wenn du jetzt kleiner Maschinenbauer bist und alle anderen deine Konkurrenten sind auch alle kleine Maschinenbauer und der eine hat 5 Links und der andere hat 20 Links oder so, dann reicht vielleicht oder kommst du auch mit schlechten Links vielleicht manchmal hin und oder mit herausragenden Inhalten. Und in anderen Themenbereichen hast, wenn du jetzt einen Online-Schuhshop aufbaust, dann kannst du so viel am Content schrauben, wie du möchtest. Du brauchst halt deine 1000 plus Backlinks, um überhaupt erstmal von der Rampe zu kommen. Ja, also deswegen, ich glaube an Linkaufbau. Idealerweise natürlich, wenn man jetzt nicht nur diese, ja, ich sag mal, altbackene Variante macht, dass man irgendwo so eine Einkaufsliste hat, da stehen dann die ganzen Domains drauf und die ganzen Kosten und dann suchst du dir 20 aus und beauftragst die und irgendeiner schaltet dann diese Links. Das halte ich für relativen Unsinn. Aber grundsätzlich über Linkaufbau nachzudenken und der Link quasi als ein positives Votum für deine Website, das halte ich nach wie vor für sinnvoll.
Ich glaube auch, dass, also ich bin bei dir, ich glaube, dass, ich weiß nicht, ob Google es wirklich abwertet, ich glaube, dass Google genauer hinschaut. Das, was du eben gesagt hast über Themenrelevanz, das glaubst du, oder die Frage möchte ich dir noch stellen, glaubst du, dass Google bei Rankings Nutzerdaten mit reinfließen lässt, musste jetzt, glaube ich, per Gerichtsbeschluss sogar bestätigt werden von Google. Also ich habe das irgendwann vor ein paar Monaten mal gelesen, dass Google das aufdecken musste und das, nachdem sie ja früher immer gesagt haben, das hat keine Auswirkungen, dass sie es jetzt zugeben mussten. Aber glaubst du, dass Nutzerdaten auch beim Linkbuilding berücksichtigt werden?
Weiß ich nicht. Ich persönlich glaube es jetzt nicht so direkt, also nicht, dass Google jetzt sieht, da hat einer in einer Linkliste irgendwo draufgeklickt und deswegen ist dieser Link mehr wert. Rein theoretisch braucht es das ja auch nicht, weil Google hat seine Möglichkeiten, anderswoher einfach Daten herzuholen und sowas wie ein Sichtbarkeitsindex sich einfach zum Beispiel anzugucken und zu schauen, okay, hier sind zwei Websites thematisch sehr nah beieinander, der hat eine hohe Sichtbarkeit, wie auch immer Google das intern abspeichern würde. Und es gibt ja auch dieses Reasonable Surfer Patent, dass sie eben auch algorithmisch schließen können, was jetzt wirklich sinnvoll ist und was nicht. Ich glaube, da haben sie ihre Möglichkeiten, die sind mit Sicherheit nicht perfekt. Und deswegen Nutzerdaten direkt, nein. Etwas, was dem sehr nahe kommt, also eine Simulation der Nutzer, das glaube ich schon.
Ich finde das immer spannend in der Theorie. Selbst wenn sie nicht richtig ist, glaube ich trotzdem, dass ein Handel nach dieser Theorie für sehr förderlich sein kann, zu sagen, macht der Link an der Stelle Sinn? Und wenn jemand draufklickt, findet er dahinter einen Inhalt, der ihn auch eine gewisse Zeit bindet. Also der ihm dann auch den Mehrwert gibt, den er hinter diesem Klick erwartet. Das ist ja im Endeffekt dieselbe Theorie, die wir hinter den SERPs auch haben, dass wenn einer draufklickt auf den Google-Treffer, dass er dann hinter den Search-Intent auch erfüllt erwartet. Und je nachdem, wie er die Seite nutzt, kann Google das gut interpretieren. Und rein theoretisch müsst ihr ein Link-Click-Intent auch einfach für Google mit dem Chrome-Browser nachvollziehbar sein. Ob sie das machen oder nicht, ob sie das nur simulieren, da lehne ich mich auch nicht aus dem Fenster. Aber ich glaube, mit dem Hintergrund oder mit der Theorie, Links aufzubauen, wenn ich es aktiv mache und es nicht von alleine passiert, das macht hochgradig Sinn. Und ich glaube, dass das nicht schädlich ist, sondern eher nur förderlich sein kann.
Ich glaube, so als Grundregel, sich bei jedem Link die Frage zu stellen, also erstmal ist das ein Link, der auch ohne Geldzuwendung hätte organisch entstehen können. Also sprich, sieht man diesem Link an, dass der gekauft ist oder nicht. Und das andere wirklich, ist das ein Link, auf den ein Mensch wirklich draufklicken würde? Wenn man die beiden Fragen positiv beantworten kann, finde ich, dann muss es diesen Link auch geben. Und damit kann man schon viel Schrott einfach aussortieren und solche Fragen beantworten wie, sollte ich mich in dieses drittklassige Verzeichnis eintragen lassen? Nein, solltest du nicht, weil niemand geht auf dieses drittklassige Verzeichnis und folgerichtig wird auch niemand auf diesen Link draufklicken.
Ich will jetzt nicht zu lange beim Linkbuilding bleiben, wir kommen gleich zu den SEO-Tools zurück. Für mich ist das Thema Linkbuilding, weil du sagst, also ich bin genau auf deiner Seite. Ich glaube, dass Links immer noch wichtig sind. Ich fahre gerade Tests beim OMT wieder mal, wo wir ganz gezieltes Linkbuilding machen und man sieht ganz klar Effekte. Also wenn ich Links gesetzt habe auf bestimmten Verzeichnissen, auf bestimmten URLs, habe ich ganz klar Effekte auch und ich kann sie einigermaßen, nicht immer 100%, aber einigermaßen isolieren, weil ich sonst keine Maßnahmen mache. Natürlich ist immer das allgemeine Wachstum der Seite, allgemeine wird es von Google gerade irgendwas mit der Seite, werden wir gerade abgewertet, werden wir gerade aufgewertet. Das muss man natürlich auch mit berücksichtigen. Aber wenn ich das proportional vergleiche, sehe ich deutlichere Ausschläge auf diesen URLs, wo ich gerade ganz gezielt mit Linkbuilding drauf arbeite. Deswegen für mich gibt es da keine zwei Meinungen tatsächlich. Aber ich bin bei dir oder bei dem, was wir beide eben gesagt haben, dass der Mehrwert, wenn der nicht gegeben ist, dann ist meiner Meinung nach Linkbuilding auch zu vernachlässigen. Kommen wir zurück zu den SEO-Tools. Deiner Meinung nach, welche SEO-Tools sollte man unbedingt nutzen?
Also Punkt 1, du brauchst eine Keyword-Datenbank, weil ansonsten kannst du keine SEO-Entscheidung treffen. Wenn du nicht weißt, was Leute suchen, macht SEO keinen Sinn. Das zweite finde ich natürlich Search Console, respektive, falls international wichtig ist, gibt es ähnliche Tools natürlich, eben schon erwähnt, zum Beispiel die Bing Webmaster Tools, wo du dir deinen realen Traffic angucken kannst, Markup-Verbesserungen, Seitenindexierung, extrem wichtiges Tool. Drittens würde ich natürlich einen Crawler immer empfehlen. Ich liebe den Frog, gerade was sie jetzt mit Version 20 nochmal nachgeliefert haben, muss ich einfach meinen Hut davor ziehen. Wenn ich mir hätte überlegen können, was in Version 20 reinkommt, da wäre ich nicht drauf gekommen. Also cooles Ding auf jeden Fall. Aber auch da andere Tools wie Ride oder auch Seeability. Im Großen und Ganzen funktionieren die natürlich in der Kernfunktionalität alle gleich. Und dann, finde ich, gibt's noch so ein paar Sondertools wie das Rich Results Testing Tool von Google, die man natürlich nutzen kann. Also so ein paar Spezialisten im Köcher, aber trotzdem Keyword-Datenbank, Search Console, Crawler wäre so der Dreiklang, den ich in jedem Fall mitnehmen würde.
Und das ist auch der Toolstack, den du nutzt?
Ich habe natürlich noch ein paar andere Sachen. Ich habe vor allem viel selbst gebastelt. Ist eigentlich ganz interessant, weil ich gehe auch immer gerne über die API rein, weil es eben Sachen einfach auch verkürzt, also zeitlich verkürzt. Und manchmal habe ich es dann so, dass ich, wenn ich in das Tool selber reingehe, gar nicht mehr weiß, wie man jetzt eigentlich an eine bestimmte Information kommt, weil ich das einfach zu selten mache. Aber ja, das ist so der Stack, den ich nutze. Und natürlich hat man vielleicht noch ein paar Spezialtools dabei. Aber wir hatten zum Beispiel, wir hatten auch schon mehr Tools im Stack. Also wir hatten auch mal die Regel, dass wir zwei Crawler nutzen. Also wir haben relativ lange, haben wir zum Beispiel neben dem Screaming Frog auch Sitebulb benutzt, was nach wie vor ein sehr spannendes Tool ist. Aber es hat sich einfach gezeigt, zum Beispiel gerade der Frog ist an sich schon so komplex, dass viele auch gerade im Team mit zwei Tools schon, ich will nicht sagen überfordert waren, aber wenn du nur ein Tool hast, dann ist natürlich leichter, das auch wirklich auszureizen oder einfach blind und perfekt zu beherrschen.
Was kam denn bei der Version 20 dazu, was dich beeindruckt hat?
Also es war klar, dass irgendwas mit KI kommen musste. Und das fand ich natürlich, jetzt wie sie es gelöst haben, fand ich sehr smart. Das heißt, du kannst jetzt eben auch ChatGPT und seit dieser Woche kannst du auch Gemini ansprechen. Fand ich natürlich sehr smart, aber das haben sie insgesamt darüber gelöst, dass du quasi einfach JavaScript-Code ausführen kannst. Also nicht der in der Website drin ist, sondern sie nennen das Snippets. Das finde ich, die Wortwahl finde ich ein bisschen blöd, aber so sei es natürlich. Also man kann quasi nach dem Crawlen einer Seite ein kleines Programm ausführen und das kann zum Beispiel den Inhalt an ChatGPT übergeben oder an Gemini oder eben auch irgendwas anderes machen. Und das fand ich schon sehr smart, also dass man wirklich jetzt quasi einfach alles programmieren kann, wobei der Frog ja ohnehin schon sehr weit ging mit Custom Extractions und solche Sachen, dass ich mir sowieso schon alles rausziehen könnte. Aber ich könnte jetzt noch viel krassere Sachen machen und auf den Seiten haben und dann eben aber auch die Daten, die daraus folgern, auch direkt im Frog drin haben. Also ich könnte mir noch viel spezifischere APIs anbinden und irgendwie tausend Sachen machen. Finde ich geil. Also ich kratze da, glaube ich, gerade selbst erst an den Möglichkeiten, weil mit dem, was da alles mitgeliefert wurde an diesen Snippets, kommst du natürlich auch schon sehr, sehr weit. Darfst natürlich keine Scheu haben, ich sag mal, dir auch mal einen Quellcode anzugucken, weil zumindest deinen API-Key musst du da einmal einfügen. Danach kannst du das Ding dann natürlich auch wirklich mal real benutzen. Also cooles Ding und ich bin sehr gespannt, was da jetzt alles kommen wird. Ich glaube, mit ChatGPT, mit der Anbindung hat man vielen erstmal das gegeben, was auch einige haben wollten. Ich persönlich brauche es eigentlich gar nicht so, weil ChatGPT konnte ich vorher auch schon ansprechen. Das ist nett, das darüber zu machen, aber das hätte es für mich jetzt nicht zwangsweise gebraucht. Aber wie gesagt, du kannst jetzt theoretisch alles machen und das ist schon, bin gespannt, was da kommen wird die nächsten Monate.
Ich höre schon raus, meine letzte Frage wäre nämlich gewesen, was ist dein absolutes Lieblings-SEO-Tool? Aber da du so viele Seminare gibst, habe ich einen Tipp. Das ist wahrscheinlich der Screaming Frog.
Ja, ich meine, ich hab vielleicht nicht das Tool, aber also ja, Frog finde ich schon einfach cool, weil du es einfach auch, du hast es lokal laufen und es ist natürlich auch gerade vom Preis-Leistungsfaktor her ist es ein absoluter Bringer. Also wenn du das mit einem, gerade mit den ganzen Cloud-Tools machen möchtest, wirst du ja wirklich arm. Vielleicht trotzdem noch ein Tipp, also was ich immer versuche und ich hatte das eben schon mit Sitebulb erzählt oder was wir auch im Team versuchen, dass wir pro Tool-Kategorie auch nur ein Tool benutzen. Ich kenne manche, die dann sagen, nee, ich brauche jetzt alle Tools und ich habe ein Systrix, ich habe aber auch SEMrush und ich bin eher ein Freund davon zu sagen, okay, ich habe ein Tool, das beherrsche ich perfekt. Also wenn du mich nachts um drei rausholst, vor ein Systrix setzt, weiß ich, wo ich alles finde und wie ich das alles perfekt kombinieren kann, API nutzen, alles ganze Zeugs, als jetzt sich da irgendwie ein Toolstack aufzubauen, der ultra kompliziert ist. Es gibt immer Gründe dafür, keine Frage, warum man es manchmal abweichend macht, gerade wenn du in vielen Ländern aktiv bist und SEMrush hat dann für das eine Land vielleicht eine Datenbank und Systrix vielleicht nicht. Ist aber, glaube ich, der absolute Ausnahmefall. Also da wirklich echt den Tipp nehmen. Also und vor allem nutzt auch bitte alles das da draußen, was ihr an Weiterbildungsangeboten kriegt. Gerade Systrix hat eine sehr coole Schulung durch den Stefan Godulla zum Beispiel, wo ich auch noch meinen Hut vorziehen kann, wo ich auch selber immer noch eine Sache lerne, wenn ich es besuche. Und nutzt das, nutzt die ganzen Tutorials, alles, was ihr da habt. Macht das Tool wirklich zu eurem Tool, weil diese ganzen Tools, die werden euch, die drängen sich nicht auf. Die sagen dann nicht, hallo Mario, hier, du musst das, das und das machen. So funktioniert es eben leider einfach nicht. Sondern du musst immer gucken, was ist da los, was und wie kann ich das zu meinem Tool machen.
Spannend, spannend. Das Thema SEO-Tools haben wir heute sehr, sehr breit beleuchtet. Ich glaube, es hat einen guten Einblick gegeben. Ich glaube, die Quintessenz ist, SEO ist ein sehr großes Thema. SEO braucht jemanden, der Erfahrung damit hat, wenn man wirklich erfolgreich werden will damit. Ich will niemanden davor bewahren oder abhalten, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Im Gegenteil, je mehr, desto besser. Aber wenn ihr gerade am Anfang seid und auch wirklich eine Umsatzrelevanz für das Unternehmen damit erzeugen wollt, solltet ihr nicht auf Basis vielleicht, ich will nicht sagen falscher Hinweise, sondern auf Basis von nicht priorisierten oder auf eure Ziele angepassten Hinweise einfach loslegen, sondern holt euch lieber jemanden dazu, der euch auf Basis eurer Relevanzen erklärt, wie ihr vorgehen solltet, damit ihr vielleicht langfristig auch eine Menge Geld spart oder schneller mehr verdient. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Quintessenz, die wir mitgeben können aus dem heutigen Podcast. Was meinst du?
Ja, absolut. Finde ich gut. Also diese Tools sind natürlich absolut wichtig und richtig, aber eben auch nur in den richtigen Händen. Das ist so, als wenn ich versuche, einen Schrank aufzubauen und aber mein Handwerk nicht richtig gelernt habe, so wie ein Handwerker das kann. Und so geht es, glaube ich, vielen da draußen mit SEO-Tools. Nicht das Tool macht den Meister. Das ist leider einfach so.
Gut, dann würde ich sagen, also da gilt dann immer der Satz, a fool without a tool is still a fool, oder wie sagt man? Ich weiß nicht, ob ich es richtig wiedergegeben habe. Lieben Dank, Markus, für deine Expertise. Schön, dass du mal wieder da warst und ja, weiterhin viel Erfolg, vor allem mit deinen Screaming Frog Seminaren. Und ich habe euch auch gerade jemand vermittelt, beziehungsweise empfohlen, dementsprechend immer wieder schön mit euch zusammenzuarbeiten. So, zum Abschluss der heutigen Folge mit Markus noch ein kleiner Hinweis von mir. Am 31.05. läuft unser Early-Bird-Tarif für die Konferenz aus. Und dieses Jahr haben wir 10-jähriges. Also, wir lassen uns auch ein paar Sachen einfallen. Am 27.09. in Mainz, OMT 2024. Billiger wird's nicht mehr. Ihr könnt nochmal 100 Euro sparen. Ab dem 1.06. wird's dann etwas teurer. Und ja, ich würde mich freuen, wenn der ein oder andere noch bucht. Wir haben einen ganz guten Zulauf dieses Jahr. Wir werden einen Ticken größer werden, was mich sehr freut. Und ich hoffe, ihr seid auch Teil davon. In diesem Sinne, wir sind raus. Macht's gut.